Fall 18 aus der Koransammlung Verwirrende Kletterpflanzen. Eines Tages besuchte der Dichter Sankoku den Zen-Meister Maido Soshin. Maido Soshin fragte Sankoku: "Kennst du die Textstelle, in welcher Konfuzius sagt: Meine Freunde, denkt ihr, dass ich Dinge vor euch verberge? Tatsächlich verberge ich nichts vor euch." Genauso ist es bei der großen Sache des Sens. Verstehst du das? "Nein, das verstehe ich nicht", antwortete Sankoku. Später gingen Maido Soshin und Sankoku in den Bergen spazieren, wo die Luft mit dem Geruch von Olivenblüten gefüllt war. Mai fragte: "Riechst du den Duft der Blüten?" Sankoku antwortete: "Ja, das rieche ich." Maido sagte: "Siehst du, ich verberge nichts vor dir." In diesem Augenblick wurde Sankoku erleuchtet. 2 Monate später besuchte Sankoku den Zen-Meister Shishin Goshin. Shishin begrüßte ihn und sagte: "Ich werde sterben und Sie werden sterben. Und wir werden verbrannt als 2 Häufchen Asche enden. Wo werden wir uns dann treffen?" Sankoku versuchte zu antworten, aber es fiel ihm nichts ein. Später, als er von einem kleinen Nickerchen erwachte, verstand er auf einmal die Bedeutung von Shishins Worten. Danach erreicht er das Verweilen in der vollkommenen Freiheit. Der Dichter und Zen-Schüler Sankoku besucht den Zen-Meister Maido Soshin. Und gleich geht es um die große Sache des Zens. Was interessiert uns die große Sache des Zens? Die große Sache des Zens ist unsere große Sache. Nämlich die Frage: Wie erlangen wir Gelassenheit, ja Zufriedenheit? Wie können wir lernen, mit den ganzen Unrundlaufen des Lebens zurechtzukommen, mit Alter, Krankheit und Tod? Zen-Meister Maido sagt dazu: "Die große Sache des Zens, ich verberge da nichts vor dir." Und fügt dann hinzu: "Verstehst du das? Versteht ihr das?" Also ich verstehe das nicht. Und Sankoku versteht es auch nicht. Später machen sie dann einen Spaziergang in den Bergen. Und es riecht nach Olivenblüten. Mai fragt: "Riechst du den Duft der Blüten?" Sankoku antwortet: "Ja, das rieche ich." Maido sagt: "Siehst du, ich verberge nichts von dir." In diesem Augenblick wurde Sankoku erleuchtet. Das ist eine tolle Nummer. So schnell Erleuchtung. Vielleicht sollten wir besser sagen, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Wisst ihr eigentlich, woher dieser Ausdruck Schuppen von den Augen fallen, woher das kommt? Es kommt aus der Luther-Übersetzung. Und zwar dem erblindeten Saulus. Er fällt es wie Schuppen von den Augen. Er wird zum Paulus. Auch wenn der Hintergrund ein anderer ist, das eine spielt in der Bibel und das andere in China, der Effekt ist der gleiche. Vorher haben Paulus und Sankoku sich wie Blinde durch das Leben getastet. Heute können wir sagen, sie sind mit einer virtuellen Reality-Brille, also einer VR-Brille durch das Leben gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Virtual Reality-Brillen kennt. Vielleicht werdet ihr sagen, so weit ist es ja noch nicht gekommen mit unserer Gesellschaft. Die Leute laufen heutzutage ja noch nicht mit einer VR-Brille durch die Gegend, obwohl es die auch schon zu kaufen gibt. Aber was ist mit den Kopfhörern? Ich bin häufiger im Bürgerpark unterwegs, achtsames Gehen, und dann sehe ich dann nicht nur Jogger, sondern auch normale Spaziergänger mit Kopfhörern. Da frage ich mich, die lieben offensichtlich lieber ihre virtuelle Musik als das Waldrauschen und die Vögel. Also so weit ist das gar nicht weg. Und auch schon Saulus und Sankoku, die kannten offensichtlich auch schon so weit etwas. Also eine virtuelle Reality-Brille gab es schon vor 2000 Jahren. Natürlich in einem anderen Sinne. Man muss sich das so vorstellen, um das mal ganz platt auszudrücken. Saulus wusste, er war sich dessen gewiss, dass Jesus scheiße ist. Und Sankoku wusste, wie Olivenblüten riechen. Beide wussten Bescheid und beide sind deswegen blind durch die Gegend gelaufen. Und plötzlich fiel es beiden wie Schuppen von den Augen. Saulus wurde zu Paulus und Sankoku riecht den Duft der Olivenblüten. Und er schaltet sein Denken dazwischen. Er weiß, wie Olivenblüten riechen. Er braucht ja gar nicht richtig genau zu riechen, er weiß es ja. Er schaltet zwischen diesem Riechen und der Wahrnehmung, schaltet er sein Denken ein. Gestern, als es geregnet hat, da rochen die Olivenblüten viel intensiver. Oder er denkt, super, genau so müssen Olivenblüten riechen. Und genau in diesem Moment fragt ihn der Zen-Meister Meido, riechst du den Duft von Olivenblüten? Und Sankoku riecht nochmal und sagt, ja, rieche ich. Siehst du, ich verberge nichts vor euch. Und in dem Augenblick riecht Sankoku plötzlich ohne eine Vorstellung davon, ohne eine Idee oder ohne ein Bild davon zu haben, wie so etwas zu riechen hat. Er riecht einfach nur. Er ist eins mit dem Geruch. Da ist kein Schleier mehr vor seiner Wahrnehmung. Er beleuchtet nicht mehr seine Umgebung. Er läuft nicht mehr mit so einer Taschenlampe und sagt, ach, da sehe ich jetzt Magen und da sehe ich das, sondern er lässt sich von den Dingen erleuchten. Er lässt sich von den tausend Dingen, die ihn umgeben, lässt er sich erleuchten. Weil er sie ohne Vorstellung wahrnimmt. Erleuchtung ist also nichts Mystisches. Da ist nichts verborgen, keine Geheimlehre. Es geht einfach nur darum, keine Vorstellung davon zu haben, wie etwas zu sein hat. Genau dann sind wir in der Wirklichkeit bei dem, was gerade ansteht. Ich könnte euch zum Beispiel fragen, habt ihr heute Morgen dieses Moped gerochen hier im Viertel? Da ist ein Moped vorbeigefahren und hat gestunken, der Zweitaktmotor. Habt ihr das gerochen? Olivenblüten gibt es hier nicht, also frage ich euch nach dem Moped. Aber mit so einer Frage würde ich es euch schwerer machen, als es der Zen-Meister Meido dem Sankoku macht. Denn das Moped hat andere Probleme. Sobald nämlich andere Menschen, der Mensch an sich und seine Produkte dazwischen kommen, zwischen der reinen Sinneswahrnehmung und unserer Rezeption, also unserer Wahrnehmung davon, dann wird es schon schwieriger. Sobald sich der Mensch und seine Produkte irgendwie bemerkbar machen, wird es für uns schwieriger, nicht unmöglich, aber es wird schwieriger, in der reinen Wahrnehmung zu bleiben. Die Natur macht es uns viel leichter. Deswegen hat auch diese Natur so etwas für uns Belebendes und auch Bereicherndes. Aber warum macht es die Natur viel leichter? Weil sie einfach da ist. Ihr lauft mitten durch den Wald, sehr einsam und auf einmal stinkt es. Es stinkt erbärmlich. Da liegt ein toter Fuchs, der schon beim Verwesen ist. Ärgert ihr euch dann über den toten Fuchs, dass er tot da rumliegt? Tut man nicht. Das Höchste wäre, wenn man eine Schaufel dabei wäre, man würde ihn begraben. Aber wir ärgern uns nicht. Da liegt ein toter Fuchs, der stinkt. Aber sobald ein Moped vorbeifährt, dann geht es gleich los bei uns. Ibach, der hat bestimmt sein Motorrad, sein Moped getuned. Diese Umweltsau oder irgendwas. Also es geht gleich los, weil wir den Menschen dazwischen schalten. Die Natur bietet uns viel weniger Angriffspunkte für unseren Geist. Denn unser Geist hat ja immer die Angewohnheit, alles auf sich zu beziehen. Und das ist eben unser großes Problem. Da ist es natürlich schwieriger, wenn auch noch menschliche Produkte dazwischen liegen. Das ist natürlich bei uns in der Stadt besonders ausgeprägt. Stellt euch vor, ihr wandert in den Berchtesgadener Alpen. Hinüber nach Österreich durch das steinerne Meer. Dann werdet ihr nicht sagen, wer hat denn diesen scheiß Schutthaufen hier hingeschmissen? Denn in Wirklichkeit sieht es so aus wie ein riesiger Schutthaufen von Steinen. Vielleicht werdet ihr denken, das soll mir meine Kleinheit zeigen und meine Ehrfurcht vor der Natur lehren, weil da einfach so eine riesige Steinwüste ist. Das könnte man vielleicht denken. Aber darum geht es auch nicht. Das steinerne Meer hat einfach keine Absichten. Und diese Olivenblüten haben auch keine Absichten. Die Olivenblüten blühen nicht, um uns zu erfreuen. Sie passieren einfach. Die Natur passiert einfach. Natur ist von Natur aus schon erleuchtet, indem sie einfach da ist, ohne zu kommentieren oder zu bewerten oder irgendeine Absicht zu haben. Aber wir leben in der Stadt und wir riechen. Lass uns aber trotzdem mal auch hier üben, dass wir auch die ganzen Stadterlebnisse nicht kommentieren, nicht bewerten. Und lassen wir die Gedanken los, so wie Sankoku seine Gedanken über die Olivenblüten loslässt. Dass wir wirklich nur riechend sind. Und wenn wir das wirklich sind, dann können wir in dem Moment tatsächlich auch so eine Ahnung von Erleuchtung haben. Das entsteht ganz spontan. Darauf hinarbeiten können wir nicht. Wir können nur unser Bewusstsein schärfen, aber wir können nicht darauf hinarbeiten, dass wir wirklich mal reines Riechen oder reines Sehen sind. Das Beste, was wir dafür tun können, ist, obwohl ich ja gerade das Gegenteil gepredigt habe, das Beste, was wir dafür tun können, ist, nicht darauf zu warten, keine Hoffnung auf solche Erlebnisse zu haben. Denn wenn Sankoku gewandert wäre und gesagt hätte, so und gleich werde ich ein Erleuchtungserlebnis haben, dann wird er natürlich keins bekommen. Sobald wir einen Plan haben, eine Erwartung haben, Erleuchtungserlebnisse zu haben oder ganz nur im Augenblick zu sein, sobald wir darauf hoffen, haben wir einen Plan im Kopf und stellen uns selber ein Bein. Es geht eher darum, sich offen machen dafür und mehr können wir nicht tun. Sich offen machen für reines Riechen, für reines Dasein, für nur Sitzen. Und wenn wir dann mal solch eine Ahnung, eine Erleuchtung bekommen, dann ist sie auch schnell wieder vorbei. Erleuchtung ist kein Dauerzustand. Sie lässt sich nicht konservieren. Sie wird immer wieder neu entstehen, scheinbar aus dem Nichts heraus, aber konservieren lässt sich nicht. Das sehen wir ja auch an dem Koan. Sankoku war auch noch nicht fertig mit seinem kurzen Einblick in die Erleuchtung. Denn es heißt zum Schluss, Danach erreicht er das Verweilen in der vollkommenen Freiheit. Das ist das letzte Wort in dem Koran. Und da fragt man sich natürlich, wonach? Wonach erreicht er das Verweilen der vollkommenen Freiheit? Also nach dem Erleuchtungserlebnis, also wo ihm das wie Schuppen von den Augen fiel, da wandert er ja weiter und zieht zu dem Zen-Meister Shishin Goshin, der übrigens auch ein Dharma-Nachfolger von dem Zen-Meister Meido ist. Deswegen geht er auch zu dem Shishin Goshin, über den selbst übrigens wenig bekannt ist. Die einzige Geschichte, die von Shishin Goshin bekannt ist, außer dass er ein Dharma-Nachfolger von dem Zen-Meister Meido war, ist folgendes. Nach einer mehrjährigen Übungsphase unter Meido machte Shishin sich auf zu einer Pilgerfahrt. Auf der Wanderung wurde er von einem Donnerschlag. Leider kann ich ihn jetzt hier nicht herbeirufen, das wäre jetzt schön, wenn wir so einen Donnerschlag hätten. Von einem Donnerschlag so überrascht, dass er plötzlich ohne Vorstellung war. Die Welt vor ihm war auf einmal ohne Schleier. Und er kehrte sofort zu seinem alten Zen-Meister zurück und sagte, jeder auf der Welt hat Zen erreicht, sie haben es nur noch nicht realisiert. Das ist das Gleiche, es ist kein Geheimnis. Das ist das Gleiche, worüber ich eben schon gesprochen habe. Es ist nichts verborgen, nichts Geheimes. Wir müssen nur Bewusstheit üben. Dann realisieren wir es. Es, nämlich das einfach nur wahrnehmen, ohne kommentieren, bewerten und so weiter. Gebetsmühlenartig erzähle ich euch eigentlich immer das Gleiche, aber es gibt eben nichts Geheimnis. Naja, gut, und Sankoku besucht eben nun diesen Shishin Goshin. Und auch hier geht es gleich zur großen Sache des Zens. Da fragt man sich natürlich immer, die Zen-Meister und ihre Schüler reden die eigentlich über nichts anderes. Tun sie natürlich, aber diese ganzen Begrüßungsszenen, und das lässt natürlich so ein Koan weg, seien wir froh darüber, dass die Koans nicht einen riesigen Sermon, sondern dass sie schildern, sondern dass sie immer gleich zur Sache gehen. Denn sonst hätten wir ganz viel Text bei unserer Koan-Arbeit und müssten ganz viel überlegen, was ist eigentlich wichtig, was ist nicht wichtig. Und Koans sind immer sehr komprimiert. Deswegen geht es gleich zur Sache. Und es war ziemlich zur Sache. Wenn wir beide sterben, wo werden wir uns dann treffen? Also ich meine, das würde ich euch ja nicht gerade begrüßen als erstes. Stefan, wo werden wir uns treffen, wenn wir sterben? Das ist nicht gerade die netteste Begrüßung. Und dann formuliert er das weiter, und zwar ein bisschen kompliziert. Man wundert sich zunächst. Ich werde sterben und Sie werden sterben. Und wir werden verbrannt als zwei Häufchen Asche enden. Jetzt fragt man sich, warum macht er das so kompliziert? Mit der Asche und allem drum und dran. Er will jetzt keine Debatte über den großen Tod im Zen führen mit dem Sankoku. Von dem redet Shishin Goshin im Moment nicht. Ich rede jetzt im Moment auch nicht davon. Noch nicht. Später werde ich noch was dazu sagen. Und um das auszuschließen, macht er ganz klar, es geht ihm um den Tod. Nicht um irgendwelchen spirituellen Tod, sondern es geht ihm um den Tod. Also die Frage ist, wo werden wir uns dann treffen, wenn wir beide ein Häufchen Asche sind? Und dazu fällt Sankoku nix ein. Treffen nach dem Tode. Er strengt sich an, es fällt ihm nix ein. Auch hier muss er wieder von Vorstellungen oder Ideen loslassen. Er muss sich entspannen. Von wegen harter Drill. Dieser Drill im Session sind sehr hilfreich. Aber wir brauchen auch Entspannung, um loszulassen. Und hier ist es das Nickerchen. Er macht ein Nickerchen, entspannt sich und erst dann, als er von dem Nickerchen wieder aufwacht, geht ihm ein Licht auf. Und er versteht, was der Zen-Meister Shishin Goshin damit gemeint hat. mit der Frage, wo werden wir uns dann treffen? Nochmal zurück auf den Anfang. Er ist nicht nur bei dem Geruch oder dem Duft von Olivenblüten und das ohne Vorstellung. Also er ist nicht nur bei den Dingen ohne Vorstellung, sondern auf einmal sieht er sich selber ohne Vorstellung. Er hat im Moment keine Gedanken mehr an ich, mein, mir und mich. Er kreist nicht mehr um sich selber, nicht mehr um die Frage, ist das gut für mich, ist das schlecht für mich, finden die anderen mich nett, was denken die anderen über mich, was könnte mich jetzt betreffen, diese ganze Gedankensalat, den hat er nicht mehr. Denn genau mit diesen Gedanken berauben wir uns ja unserer Freiheit. Wenn wir dagegen nicht mehr um uns selber kreisen, dann verweilen wir in der vollkommenen Freiheit. Und genau da treffen sich beide nach ihrem Tod. Im Moment leben beide ja noch. Beide sind Wellengipfel in einem Ozean, in dem Ozean des Lebens, wenn man das so ausdrücken will. Shishin Goshin spürt sich als einzelne, einzigartige Welle, umgeben von Millionen anderer Wellen. Oder Milliarden, muss man ja sagen. Milliarden anderer einzigartiger Wellen. Aber er grenzt sich nicht mehr ab von den anderen Wellen. Der Zen-Meister Shishin Goshin. Und zwar mit diesen Gedanken wie, da bin ich besser, geschickter, schlauer als, oder da bin ich schlechter, dümmer, ungeschickter, oder da bin ich genauso wie die anderen. Ist auch eine Abgrenzung. Er ist jenseits von diesen Gedanken. Er ist einfach eine Welle. Und wenn die Welle im Wellental verschwindet, dann stirbt er. In diesem Ozean möchte er sich mit Sankoku treffen. Sankoku versteht das zunächst nicht. Er braucht ja erstmal noch sein Nickerchen. Und es geht dabei nicht um intellektuelles Verstehen. Wenn es um intellektuelles Verstehen gehen würde dabei, dann wäre Sankoku ja viel dümmer als wir alle. Denn intellektuell habt ihr das ja schon lange verstanden. Nein, es muss tief verstanden werden. Sankoku muss es tief in sich drin erfahren. Und dafür braucht er eben sein Nickerchen, welches ihn von seinen intellektuellen Gedanken befreit. Aber nicht jedes Nickerchen befreit uns von intellektuellen Gedanken. Und das möchte ich damit nicht sagen. Aber hier braucht er das gerade. Und in dem Moment spürt er sich nur noch als Welle im Ozean. Eine spezielle Welle zwar, aber untrennbar von dem ganzen Ozean. Sich dieses Zustands des Getrenntseins von den anderen und unserer Umgebung bewusst sein und gleichzeitig die vollkommene Ungetrenntheit wahrzunehmen, das ist die große Sache des Sens. Also es geht nicht darum, nur Welle zu sein, sondern man darf sich auch und man muss sich auch bewusst sein, dass wir natürlich getrennt sind von den anderen und trotzdem gleichzeitig die Ungetrenntheit erleben. Darauf liegt immer sehr viel Wert, deswegen auch diese vielen Beispiele von Zen-Meistern, die dann auf einmal mit einem Knüppel auf den Schüler einschlagen, weil in dem Moment, wo man einen Knüppelschlag verspürt, wird man auf einmal merken, dass man doch getrennt ist von dem anderen. Denn bei mir tut es weh, bei dem anderen nicht. Also es geht um dieses gleichzeitig, sich das gleichzeitig wahrzunehmen. Ich bin eine einzigartige Welle und es gibt keine andere Welle, die genauso ist wie ich. Und trotzdem bin ich eine Welle wie alle anderen in einem riesigen Ozean. Und das spürt Sankoku in dem Moment. Das ist die große Sache des Sens. Und das ist auch der große Tod im Zen, der im spirituellen Sinne Tod. Man lebt weiter, aber man stirbt. Und es stirbt die Vorstellung eines Ichs. Kommt allerdings wieder. Aber diese Vorstellung, dass die zumindest zeitweise stirbt, dieses Erlebnis der völligen Ichlosigkeit, die ist schon wichtig. Das Erlebnis lässt sich zwar nicht konservieren, aber danach gelingt es uns leichter, immer mal wieder uns dieser Gleichzeitigkeit von getrennt sein und von gleich sein wahrzunehmen. Danach gelingt es uns leichter, in der vollkommenen Freiheit zu verweilen. Aber seid nicht enttäuscht, wenn das nicht gelingt, das Verweilen in der großen Freiheit. Denn das ist ganz wichtig, dass ihr euch immer klar macht, das muss nicht gelingen, sonst habt ihr nicht wieder Vorstellungen und Erwartungen. Und darum geht es erstmal. Immer wieder versuchen, hier im Augenblick zu sein, auf diesem Session. Und keine Vorstellung zu haben, wie es jetzt sein soll und wie es nicht sein soll, sondern euch einfach auf die Meditation zu konzentrieren. Und seid wachsam und achtsam, wenn ihr die Zendo verlasst und euch in den Alltag begebt. Und achtet auf den Geruch von Zweitaktmotoren und von alten Diesellastern und auf die Wartezeit vor den roten Ampeln. Und beobachtet, wie ihr die Treppe zu Hause oder bei der Arbeit, wie ihr die hinaufgeht und hinabsteigt. Übt Achtsamkeit. Hier im Session geht es natürlich am einfachsten, denn hier ist für alles gesorgt. Es gibt ein doch recht strenges Regime. Und ein bisschen Alltag könnt ihr ja auch üben beim Samu. Nicht zu langsam, nicht zu schnell, sondern angemessen. Arbeiten, ohne zu reden. Und die schönsten Übungen hier sind die Pausen. Gerade auch nach dem Mittagessen, diese unnütze Pause. Das sind herrliche Gelegenheiten, sich mal eine andere Art von Verweilen im Augenblick anzuschauen. Das Verweilen in der Langeweile vielleicht. Vielleicht spürt ihr da so einen Druck, irgendetwas Sinnvolles machen zu müssen in dieser Pause, irgendetwas Zen-mäßiges oder auch irgendetwas euch abzulenken, sondern spürt einfach, was passiert, wenn kein Regime im Moment mal da ist, sondern einfach eine vollkommen sinnlose Pause. Und nehmt eure Gedanken in dem Augenblick wahr, wie Sankoku den Geruch der Olivenblüten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.